Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Die Welt schreibt das Jahr 1981 in Bonn. Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander König, besser bekannt als Museum König, hatte damals bereits die größte Schmetterlingssammlung von über 2 Millionen Exemplaren. Darunter auch den seltenen Apollo-Falter Parnassius Przewalski. Der Schmetterling gehörte zu den 3 einzigen bekannten Exemplaren seiner Art, was ihn wissenschaftlich und finanziell extrem wertvoll machte. Dieser Wert wurde dem Schmetterling und dem Museum 1981 zum Verhängnis, denn der Apollo-Falter wurde gestohlen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir ist heute unsere Volontärin Selina Stiegler.
Hallo!
Du stehst jetzt, wir nehmen Ende Dezember 2024 auf, ganz kurz vor Vollendung deines Volos, also deiner Redakteurinnenausbildung. Und du hast dich mit einem wirklich besonderen Vorschlag für eine Podcast-Folge an mich gewandt.
Genau, der Fall ist was ganz Besonderes, denn es ist ausnahmsweise mal kein Mord, es geht nicht um Drogen und auch nicht um Körperverletzung. Tatort ist das Museum König.
Das klingt in der Tat ungewöhnlich. Beim Museum König klingelt es bei mir. Geht es da um diesen Einbruch ins Museum, bei dem die beiden Hörner des Breitmaulnashorns gestohlen wurden?
Nein, um den Diebstahl geht es tatsächlich nicht. Und zwar um einen anderen. Das gestohlene Objekt ist in diesem Fall ein Schmetterling. Um genauer zu sein, der seltene Apollo-Falter, ich hoffe, ich spreche es jetzt gut aus, Parnassius Przewalski. Benannt ist der nach dem russischen Entdecker Nikolai Przewalski. Der hat den Falter am 2. Juli 1884 bei seiner 4. Reise in das tibetische Hochland gesammelt. Genauer gesagt war er im Burscham-Buddha-Gebirge. Das ist in einer chinesischen Provinz in Qinghai. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Aussprachen. Es kommen noch ein paar bei diesem Fall.
Ja, es ist kompliziert und viele Konsonanten.
Ja. Damals konnten nur 3 dieser Exemplare gesammelt werden von den Schmetterlingen. 2 kamen später nach St. Petersburg und einer nach Bonn. Ursprünglich war der Apollo-Falter ein Teil der Sammlung des Lepidopterologen Hermann Höhne, also ein Schmetterlingskundler.
Und dieser Höhne hat den Schmetterling dann dem Museum König geschenkt?
Genau, so kommen allgemein viele dieser Tiere zum Museum König, indem sie vorher in Privatsammlungen waren, die dann später eben verschenkt werden.
Aber was ich mich frage, wieso sollte jetzt jemand einen Schmetterling stehlen?
Das habe ich mich auch gefragt und herausgefunden, dass es tatsächlich einen Schwarzmarkt für seltene Tiere und Pflanzen gibt. Der gestohlene Apollo-Falter diente damals als Vergleichsexemplar, auch Typusexemplar genannt.
Also du meinst, das ist so eine Art Referenz, um die Art von ähnlichen Schmetterlingen zu unterscheiden, richtig?
Genau, das macht ihn auch für die Forschung so unfassbar wertvoll, aber halt eben auch finanziell wertvoll. Das hatte mir auch der Biologe und Zoologe André Koch vom Museum König erklärt, der mich auch auf den Fall aufmerksam gemacht hat. Und so ein bisschen zur Einordnung hat er mir auch im Gespräch erzählt, dass jährlich 20.000 neue Tier- und Pflanzenarten von Wissenschaftlern entdeckt werden.
Okay, krass. 20.000, das ist logisch, dass es da dringend Vergleichsexemplare braucht. André Koch hatte doch über diesen Fall auch einen Artikel geschrieben, richtig?
Ja, von ihm habe ich alle Informationen. Wir haben uns getroffen im Museum König selbst. Und genau, da hat er mir erzählt, dass vermutet wird, dass der Diebstahl 1981 stattgefunden hat. Entdeckt hat man das oder, ja gesagt, bemerkt hat man es aber erst 1983.
In meinem Geburtsjahr. Und das offenbar nur per Zufall.
Ja, genau. Der japanische Wissenschaftler, Professor Kaishe Omoto, kannte den seltenen Schmetterling. Das ist auch ein Biologe und Experte auf dem Gebiet. Vor allem diese Apollo-Falter-Art ist in Japan unfassbar beliebt, weil sie hat rote Punkte und das erinnert an die japanische Flagge. Und er sah eben genau diesen Falter in einer Sammlung eines japanischen Millionärs.
Und dieser Händler, der hielt ja auch nicht damit hinter dem Berg, dass er diesen Schmetterling besitzt. Er hatte nämlich einer Zeitschrift erzählt, dass er den für in heutige Verhältnisse umgerechnet 14.000 Euro von einem deutschen Insektenhändler auf den Philippinen erworben hatte. Aber wer dieser deutsche Händler war, das weiß man nicht.
Ja, und die Überschrift des Artikels war auch I got Przewalski, also auf Deutsch, ich habe Przewalski. Also er war ziemlich stolz darauf. Er wollte wohl Interessenten auf seinen Kauf aufmerksam machen, ein bisschen angeben. Es gibt Vermutungen über den deutschen Händler, wie mir Koch erzählte. Hören wir doch mal rein, was Koch über den mutmaßlichen Täter alles weiß.
Ja, das hat der damalige Kurator, Herr Stüning, hat das quasi rekapituliert und recherchiert aufgrund der Gästebücher. Also es war ja offenbar so, dass es eben kein Einbruch jetzt war, ne, sondern dass es eben ein Kollege war, der aber dann eben auch wusste vom Wert eben dieser, also vermeintlichen Sammlerwert dieser Tiere, dass eben manche Leute sehr bereit dafür sind, viel Geld zu bezahlen. Und er das dann eben halt versucht hat, zu Geld zu machen, was ihm dann offenbar auch gelungen
ist. Wissen Sie, welcher Kollege das ist?
Ich kenne mich in der Entomologenszene nicht aus und der Name des Kollegen wurde auch nicht in den Unterlagen, die ich da zur Verfügung hatte, wurde nicht genannt, weil es halt nur Indizien waren. Deswegen konnte man ihn halt auch nicht belangen.
Früher war es ja noch gängiger, im Alltag Hüte zu tragen. Und da haben offenbar tatsächlich Menschen Insekten gestohlen, indem sie diese in der Innenseite des Hutes mit einer Nadel befestigt haben.
Das hatte mir André Koch auch erzählt. Und er hat sogar auch überlegt, ob das eben eine Methode gewesen sein könnte, dass er auch diesen Hut getragen hat. Die haben das damals deshalb gemacht, auch weil Insekten ja mit so kleinen Nadeln eben festgemacht werden. Und dann konnte man die quasi einfach entfernen und diese Nadeln dann nutzen, um sie eben an den Hüten zu befestigen. Ist auch ziemlich bekannt, diese Taktik. Wer dieser Dieb aber jetzt halt genau war und wie er eben genau vorging, ist alles überhaupt nicht bekannt. Was bekannt ist, dass der mutmaßliche Täter den Apollo-Falter mit einer ähnlichen aussehenden Schmetterlingsart austauschte und auch das Originaletikett an den falschen Parnassius Przewalski befestigte.
Ah, verstehe. Es war also sicherlich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass da was fehlt. Und bei einer Sammlung von über 2 Millionen Schmetterlingen, die da ja haben, da ist es eigentlich eher ein Wunder, dass es dann nur 2 Jahre gedauert hat, bis der Diebstahl aufgeflogen ist. Du hast es gerade schon gesagt, trotz umfangreicher Ermittlungen und auch internationaler Bemühungen, also unter anderem wird Interpol eingeschaltet tatsächlich, bleibt dieser Schmetterling jahrelang in der Sammlung des japanischen Millionärs und der mutmaßliche Täter wird nicht festgenommen. Also Interpol auf der Suche nach einem Schmetterlingsdieb, das hat irgendwie schon was Absurdes, ne?
Ja, ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass auch Interpol dabei war, fand ich das schon ziemlich witzig. Die Erklärung dahinter ist halt relativ einfach. Interpol interessiert alles, was international an Kriminalität stattfindet.
Es geht ja auch um viel Geld.
Ja, eben. 14.000 Euro ist auch heute noch viel Geld. Und Koch meinte auch, das hätte Jahrzehnte dauern können, bis der Diebstahl überhaupt auffliegt.
Und ich glaube, das Wichtige daran ist eben auch, dass wir uns mal vergegenwärtigen müssen, wie selten so ein Schmetterling ist. Ne? Also es ist ein sehr ungewöhnlicher Fall für uns, aber für ein Museum natürlich ein ziemlicher Skandal.
Ja, und es ist auch unfassbar schwer, diese verschiedenen Apollo-Falter voneinander, ja, zu unterscheiden. Das erklärt Koch aber auch nochmal.
Also bei der Anzahl von Schmetterlingen, die in der Sammlung sind, da kann man jetzt einem Kurator nicht vorwerfen, dass er da, also es sind ja über 2 Millionen Schmetterlinge jetzt hier bei uns im Museum König, kann man nicht davon ausgehen, dass der Kurator da jeden Tag über alle drüber guckt, ob sie alle noch in dem richtigen Platz sind, ne? Sondern es hätte auch noch viel länger dauern können als 2 Jahre, dass das bemerkt worden wäre. Weil wenn keiner mit dem gearbeitet hätte, wie es in dem Fall jetzt scheinbar ein japanischer Kollege gemacht hat, dem das dann auch auffiel und der dann auch das Auge dafür hatte, weil er sich eben dieser Gruppe auskennt, dann hätte das noch Jahrzehnte hätte das unbemerkt bleiben können. Ne? Also von daher ja, ging das eigentlich sogar relativ schnell, würde ich sagen. Weil es gibt sicherlich zig andere Exemplare in den Sammlungen, die wirklich dann jahrzehntelang nicht angeschaut werden. Aber das ist ja eben auch die Aufgabe, dass wir eben unsere Sammlungen, ja, ich sage immer, dass die Tiere nicht umsonst gestorben sind, sondern im Dienste der Wissenschaft und deswegen halt für alle Ewigkeit hier hinterlegt sind, damit sie bei Bedarf eben von Wissenschaftlern ja, oder auch von Künstlern oder ne, halt eben dann untersucht oder angeschaut werden können.
Hat man jetzt die anderen 2 Millionen Schmetterlinge einmal kontrolliert daraufhin? Man dachte sich, oh scheiße.
Es sind ja, das ist schon aufgefallen, dass es sind ja etwa 100 Schmetterlinge sind damals hier bei uns geklaut worden. Also es war nicht nur das eine Exemplar. Scheinbar hat man diesem Kollegen eben damals vertraut, sodass er dann in der Sammlung oder sich auch ja, recht gut auskannte, dass man ihn hat halt gewähren lassen und dass er da eben auch genug Zeit hatte, das einerseits zu kaschieren. Wie gesagt, es gibt oft sehr ähnliche Arten, die sich dann nur unwesentlich unterscheiden. Und wenn man dann noch das Originaletikett nimmt, dann muss man ja wirklich dann Fotos vom Original daneben halten, um das eben zu vergleichen. Ne? Weil man sich jetzt bei so einem Muster hier mit diesen hellen, dunklen und roten Flecken, also da kann man sich das, ich weiß auch nicht, also ich auch als Kenner würde ich vermuten, dass man da überfordert ist, dass man sich dieses Muster, das ist ja fast wie so ein QR-Code, dass man sich das so stark einprägt, dass man das wirklich erkennt oder sich halt merken kann, sondern also die Wissenschaftler können natürlich schon die Arten auseinanderhalten, aber gerade wenn das so nah verwandte Arten sind, ist es eben sehr wichtig, dieses Referenzmaterial zu haben, um das vergleichen zu können, ob es eben vielleicht doch was anderes ist oder ob es das gleiche ist.
Ne? Was für ein Falter war das, mit dem er ausgetauscht wurde?
Das würde auch so ein Apollo-Falter gewesen sein. Das ist ja eine große Gruppe, das sind 40 bis 50 Arten, die über Eurasien verbreitet sind und ja, das wird dann vielleicht auch aus dem Nachbargebiet, irgendwo da aus Zentralasien oder so, wird das eine ähnliche Art gewesen.
Ich glaube, es muss wirklich sehr frustrierend gewesen sein, denn der mutmaßliche Täter war laut schriftlichen Aufzeichnungen in der Sammlung und auch in einer Sammlung in Karlsruhe, in der ebenso wertvolle Insekten gestohlen wurden. Die tauchten leider nicht wieder auf. Zusätzlich hat ihn der japanische Käufer identifiziert. Doch das waren alles nur Indizien, wie Koch bereits erwähnte, und somit kam es nie zu einer Festnahme oder einem Urteil.
Ja, das wirkt im ersten Moment natürlich alles sehr eindeutig, aber die Realität ist wohl viel komplexer. Nur weil jemand im Gästebuch auftaucht, ist es noch kein Beweis, dass er es auch war. Und das Identifizieren von Menschen ist ja auch eine schwierige Angelegenheit. Zumindest war es das auch früher noch. Es gibt Studien, die aufgezeigt haben, dass Zeugen beim Identifizieren von Tätern sehr oft falsch liegen. Also man erinnert sich ja oftmals schon nicht mehr, was man zum Frühstück gegessen hat. Und dann in einer bestimmten Situation dann wirklich Einzelheiten in Erinnerung zu behalten, wie Menschen aussehen, da kommt es dann wohl auch ganz oft zu widersprüchlichen Aussagen. Also der eine sagt dann, der hat eine blaue Jacke, der andere eine rote oder so. Da spricht man logischerweise dann von Falschidentifizierung. Die Universität in Maastricht hat eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, die zeigt, welche Faktoren die Genauigkeit von Identifizierung beeinflussen und wie diese Faktoren wirken.
Da hast du absolut recht. Aus solchen Gründen gibt es ja auch den Paragraph 216 StPO, freie Beweiswürdigung. Das Gericht kann dadurch entscheiden, ob ein Angeklagter schuldig ist oder nicht, basierend auf seiner eigenen Überzeugung. Dabei darf es nur die Beweise berücksichtigen, die in der Gerichtsverhandlung gezeigt und besprochen wurden. Das Gericht entscheidet selbst, was es für glaubwürdig und überzeugend hält.
Wie ging es denn mit diesem Schmetterling weiter oder besser mit den Schmetterlingen? Weil es gab ja insgesamt drei, oder?
Ja, die beiden Exemplare in St. Petersburg sind auch verschwunden und das leider bis heute. Man kann jetzt nicht sagen, dass es derselbe Täter war, das weiß auch Herr Koch nicht. Es ist halt natürlich, diese Vermutung ist da, aber ich meine, dass diese Exemplare super beliebt waren, zeigt zum einen die Überschrift in der Zeitschrift von einem japanischen Millionär, der sich so gefreut hat, als er einen erworben hat. Also es war schon in der Szene selbst bekannt, wo auch diese zu finden sind. Daher kann es auch jemand anderes gewesen sein. Dazu kommt auch, dass in der Bonner Sammlung insgesamt 100 Schmetterlinge gestohlen wurden. Alle unauffindbar. Das ist ein Schaden von damals 60.000 D-Mark. Nur der Apollo-Falter Panasius Przewalski hat am Ende wieder zurückgefunden.
Bevor wir dazu kommen, würde mich noch interessieren, wäre so ein Diebstahl und auch solche hohen Summen heute noch möglich eigentlich?
Darüber habe ich auch mit der Kuratorin der Schmetterlingssammlung im Museum König gesprochen. Marianne Espeland hat mir erzählt, dass es noch heute einen Schwarzmarkt für seltene Tier- und Pflanzenarten gibt. Menschen verkaufen weiterhin beispielsweise seltene Schmetterlinge für mehrere Tausende Euro. In ihrer Sammlung befinden sich mittlerweile schätzungsweise fast 4 Millionen. Also da den Überblick behalten, ist schwierig. Eine genaue Zahl konnte sie nicht nennen, da das Nachzählen zu aufwendig wäre. Aktuell werden aber alle Exemplare digitalisiert, damit halt mehr Überblick geschaffen wird. Das dauert allerdings eine Weile.
Woher kommen denn diese Schmetterlinge?
Viele sind aus Privatsammlungen von Menschen, die im hohen Alter die verschenken wollten. Aber es gibt auch noch heute Wissenschaftler, die unterwegs sind und neue Exemplare sammeln.
Und wie passt die Kuratorin oder eher wie passt das Museum König auf seine Sammlung auf?
Es gibt eine strenge Kontrolle, wer in die Sammlung hinein darf. Das habe ich tatsächlich selbst gesehen. Ich war vor Ort. Die Tür ist verschlossen und es braucht einen speziellen Schlüssel, um sie zu öffnen. Der Schmetterling hat jetzt auch durch den Fall keine Berühmtheit erlangt. Und es wollen jetzt auch nicht super viele Menschen deshalb in die Sammlung reingehen, um den Schmetterling zu sehen, oder es gibt auch keine Nachahmer.
Das heißt, das ist eher ein Geheimtipp. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ins Museum gehe und mir den dann angucken kann. Also der wird nicht ausgestellt, oder?
Nein, er bleibt in der Sammlung und wird nicht ausgestellt. Ein Grund ist, dass viel Licht auf Dauer dem Schmetterling schaden würde. Seine Farben würden langsam verblassen und die schönen roten Punkte verschwinden. Der Falter ist auch heute noch ein sehr seltenes Exemplar und weiterhin auf dem Schwarzmarkt viel wert. Das Spannende war dann, den Schmetterling sehen zu dürfen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Du hast ihn gesehen, ne?
Ja, ich habe ihn gesehen. Man hat auch für mich ganz kurz das Glas entfernt von der Box, aber ich habe ihn natürlich nicht angefasst. Er hat ganz viele rote Punkte, größere und kleinere, sehr symmetrisch verteilt. Dazu kommen aber auch schwarze Punkte. So beim Ansehen würde man nie darauf kommen, welche Reise er hinter sich hatte. Also er ist auch wirklich trotz dieser ganzen Strapazen, sage ich jetzt mal, heil geblieben. Nicht mal ein kleines Füßlein ist abgebrochen. Und die Kuratorin hatte mir erzählt, dass das aber häufig passiert, dass gerade die Füße abfallen. Aber er hat noch alle dran.
Also, alles gut überstanden. Und wie gut dieser Schmetterling erhalten ist und wie es in der Schmetterlingssammlung im Museum König aussieht, das könnt ihr euch auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal @AkteRheinland angucken. Denn Selina hat natürlich auch viele Fotos mitgebracht.
Ja, ich brauchte Beweisfotos, dass ich dieses wundervolle Exemplar sehen durfte.
Also, wir fassen mal zusammen. Von Deutschland ist der Schmetterling auf die Philippinen gereist, von dort aus nach Japan und dann wieder zurück nach Deutschland. Das ist also wirklich eine kleine Weltreise. Und es hat dann letztlich bis 2003 gedauert, bis dieser japanische Wissenschaftler Keishi Omoto, ich hoffe auch, ich spreche es richtig aus, den Sammler, von dem wir sprachen, davon überzeugen konnte, den gestohlenen Schmetterling, den er ja gekauft hatte, dann doch zurückzugeben. Wir haben also diesmal auch ein Happy End.
Ja, und die Rückgabe geschah sehr feierlich.
Feierlich im Museum König?
Ja, die haben eine Zeremonie abgehalten.
Ja, danke dir, Selina, für diesen wirklich ungewöhnlichen und auch erfrischenden Fall, in dem es mal nicht um Mord und Totschlag ging. Und dir wünsche ich persönlich für die Zukunft alles, alles Gute und vielen Dank für deine gute Arbeit hier bei uns.
Dankeschön.
Wir verabschieden uns also für heute und danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns gerne Feedback geben wollt, macht das übers Feedbackfeld hier bei Spotify, über unseren Instagram-Account @AkteRheinland, als Kommentar auf dem YouTube-Kanal des Generalanzeigers oder auch per Mail an podcast@ga.de. Immer sehr dankbar sind wir euch auch für eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify und natürlich fürs Liken, Teilen, Folgen, Abonnieren und Weitererzählen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.